Hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast mit Stefan. In der heutigen Folge Osteopathie und Persönlichkeitsentwicklung stellen wir uns die Frage, wie kann Osteopathie dazu beitragen, dass du zu deiner besten Version wirst? Ich spreche dazu mit meiner Kollegin Jasmin. Ich wünsche dir ganz viel spannende Erkenntnisse und Insights. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. So, hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast mit Stefan Ried. In der heutigen Folge geht es um das Thema, wie du mit Osteopathie zur besten Version von dir selbst werden kannst. Und dazu habe ich heute zu Gast meine wundervolle Kollegin, die Jasmin Emrich. Die ist Heilpraktikerin, macht natürlich vor allen Dingen ganz viel Osteopathie, Kinderosteopathie und ist in der Ausbildung unterwegs, ist im Coaching unterwegs. Also ihr könnt sie in vielen Bereichen finden. Hallo, ich grüße dich, Jasmin.
Hallo Stefan, danke, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass das endlich mal geklappt hat hier mit uns beiden. Sehr, sehr schön. Oh, ja. Freue ich mich schon lange auf dieses Gespräch. Ja, magst du dich zunächst einfach mal ein bisschen vorstellen? Ich habe ja schon ein paar Sachen zu dir gesagt, aber du hast vielleicht noch andere ganz wichtige Messages für unsere Zuhörer.
Ja, gute Frage. Was habe ich alles zu erzählen? Also genau, du hast schon ganz viel erzählt. Vielleicht kann man noch erwähnen, dass ich eigentlich immer Medizin studieren wollte, aber nie einen Platz bekommen habe. Also mein Numerus Clausus mit 1,7 war zu schlecht.
Okay.
Und ich habe keinen Platz bekommen. Und das war für mich immer ganz, ganz furchtbar, weil ich so eigentlich so aus dem Herzen so der totale Schulmediziner dachte immer zu sein. Und dann habe ich alternativ angefangen, Pharmazie zu studieren. Weil ich dachte, Pharmazie ist ja auch irgendwie Medizin und da geht es ja auch um den menschlichen Körper.
Okay.
Und das hat mir zum Glück nicht so gut gefallen. Also ich habe tatsächlich das erste Staatsexamen komplett abgeschlossen, habe mich aber dann entschieden, nochmal zu versuchen, Medizin zu studieren, also da irgendwie nochmal reinzukommen, was halt nicht geklappt hat. Und dann hat tatsächlich meine beste Freundin, die Zahnärztin ist, gesagt, wo ich sehr verzweifelt war, sagte zu mir, Jasmin, warum machst du nicht einfach den Heilpraktiker und die Osteopathie und schaust einfach, dass du das auf einem anderen Weg machst, weil das ist ja eigentlich auch Medizin. Und ich habe sie angeguckt damals und habe gesagt, Heilpraktiker, sag mal, bist du verrückt? Das sind doch diese Öko-Leute mit Birkenstock-Schuhen, langen Haaren und um Himmels Willen. Und dann fand ich sehr toll, sie hat dann zu mir gesagt, schau dir doch einfach mal im Internet die Prüfung zum Heilpraktiker an und dann sprechen wir uns nochmal weiter. Und dann bin ich nach Hause, habe mir tatsächlich sogar die Prüfung angeguckt, hatte aber absolut null Erwartungen sozusagen und war völlig fassungslos, dass da komplett Schulmedizin abgefragt wird. Und und so bin ich dann eigentlich jetzt da gelandet, wo ich bin und denke mir, das war das Beste, was mir je passieren konnte. Ansonsten wäre ich jetzt wahrscheinlich gefangen im Krankenhaus in 24-Stunden-Rufdiensten mit wenig Geld und wäre eine Personalnummer, die nicht gut drauf wäre.
Sehr schön. Ja, wir wollen ja heute sprechen über das Thema, zwei Themen im Prinzip, die wir so ein bisschen hier zusammen mixen, die ich finde, die zwei große Trends eigentlich sind. Einmal im Gesundheitsbereich, unser Bereich, die Osteopathie und was wir ja auch beide den Weg auch ein Stückchen beschreiten, so das, was man unter Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen zusammenfasst. Diese zwei Themen gehören für dich so in deiner Arbeit, so wie ich das beobachte, aus der Ferne ja sehr stark zusammen. Für mich macht das auch ganz viel Sinn. Wir haben das ja zum Thema heute gemacht. Wie wird man denn oder was kann Osteopathie denn dazu beitragen, deiner Meinung nach sozusagen zu der besten Version von dir selbst zu werden? Ne? Andere sprechen ja vom Higher Self oder wie auch immer. Was denkst du, wie kann Osteopathie dazu beitragen?
Meinst du, das ist jetzt auf den Patienten bezogen oder auf den Therapeuten, der die Osteopathie quasi betreibt?
Sowohl als auch.
Schön, okay.
Sowohl als auch.
Wenn ich das jetzt mal auf den Patienten betrachtet sehe, finde ich, wenn ich jetzt meine Arbeit betrachte, dass oft der Patient in der jetzigen Zeit sehr abgehetzt kommt, sehr überhaupt kein Körpergefühl mehr hat, kein Körperbewusstsein mehr hat.
Okay.
Und ja, jegliche Intuition, die wir, glaube ich, so von Geburt an eigentlich haben, gar nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, der Patient kommt und ja, entweder schildert er, er hat Magenschmerzen und wenn man dann mal genauer fragt, wo sind die Magenschmerzen, sind sie definitiv nicht da, wo der Magen ist, wo ich immer denke, okay, da fehlt einmal dieses Körperbewusstsein, wo sind eigentlich meine Körperorgane? Mhm. Aber auch, dass einfach oft durch diese stressige Zeit, die mittlerweile da ist, dem Patienten einfach auch Ruhe und Achtsamkeit und solche Dinge fehlen. Mhm. Und wenn ich dann anfange zu behandeln und wir fangen dann mit der Behandlung zum Beispiel an,
yep.
dann sage ich eigentlich immer, dass wir das Gespräch jetzt, natürlich hat vorher ein Gespräch stattgefunden, aber während der Behandlung mag es eigentlich nicht, wenn wir reden, weil das lenkt von der Behandlung für mich, aber auch für den Patienten ab.
Ja.
Und das, was mir dann immer wichtig ist, dass ich dem Patienten sage, er soll, während ich behandle, in sich reinfühlen. Also was passiert da gerade bei ihm? Was spürt er? Was kommen vielleicht für Gedanken? Was verändert sich? Das heißt, am Anfang merkt man, dass es dem Patienten unglaublich schwer fällt. Und ich hatte jetzt sogar eine Patientin, die sofort angefangen hat zu weinen. Und da merkt man halt, dass eben das verloren gegangen ist. Und auf einmal legt man diesen Fokus dahin und ist auch vielleicht sogar ein bisschen berührt von dem, was man da auf einmal erfährt, weil man eigentlich den Teil so ein bisschen abgestumpft hat. Und deswegen finde ich halt auch dort, wenn man es jetzt auf die Persönlichkeitsentwicklung bezieht, die Osteopathie so gigantisch, ja. weil sie halt dem Patienten wieder das Körpergefühl und so ein Körperbewusstsein wieder schenkt. Das gibt ihm auch eine Art von Auszeit, Achtsamkeit und was mir auch immer viel wert ist, wenn man auch wieder so ein bisschen auf die Intuition geht. Also eigentlich bin ich als Therapeut ja nur der Begleiter und der, der so ein bisschen die Hilfestellung geben kann, aber der Patient ist ja wirklich der, der im Endeffekt sich helfen kann, niemand anders. Und wenn man dem diese Intuition auch wieder gibt und dieses, er darf auch mal in sich reinhören und die Lösung vielleicht auch mal aussprechen, dann finde ich, ist das was unfassbar Kostbares für den Patienten, wenn er sich auf diese Reise einlässt.
Ja, ja.
Das wäre jetzt auf der Patientenebene.
Cool. Und ja, darf ich da kurz dazwischen grätschen? Ja. Wie erlebst du das mit deinen, weil du sagtest eben, den Menschen, fällt es dir leicht, Menschen da auch dann hinzubegleiten in letzter Zeit? So die, ne? Oder wo liegen denn dann, wenn nicht, wo liegen denn da so ein bisschen Probleme vielleicht?
Also ich finde, der erste Termin ist immer der schwierigste, weil man da einfach merkt, dass da noch jemand liegt, sozusagen auf der Behandlungsliege, der überhaupt nicht loslassen kann und noch total starr ist. Und ich finde, der erste Termin ist immer der schwierigste, weil das natürlich eine Frage ist, wie man den Patienten abholt. Weil nicht jeder Patient im ersten Moment das ja auch machen möchte. Ich hatte ein Erlebnis mit einer Patientin, fand ich auch Wahnsinn. Die kam zu mir, hat mich angeguckt, mit fast schon Tränen in den Augen und meinte, ich komme zu Ihnen, weil ich so große Probleme habe. Aber man hat mir erzählt, die gucken einen an und können danach eigentlich alles erzählen, was in mir los ist. Und ich habe Angst davor. Ich habe Angst davor, was sie in mir lesen sozusagen. Und das gefällt mir eigentlich gar nicht. Wo ich meinte, okay, was auch immer jemand anders erzählt hat, so kann man das nicht sagen. Ich mache nur das, was ich darf. Und wenn, das heißt, ich zwinge einem sowas zum Beispiel auch nicht auf. Ja. Sondern ich mache das, ich hole den Patienten da ab, wo er gerade steht. Und alles andere entwickelt sich mit der Zeit. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, weil so habe ich nie ein Problem mit dem Patienten, dass er sagt, naja, die ist aber ein bisschen komisch drauf, sondern ich hole jeden individuell da ab, wo er ist. Und wenn jemand keine Lust hat, an zum Beispiel seiner Persönlichkeit zu arbeiten, an seiner Intuition, dann braucht er das auch nicht, weil das gehört ja auch dazu, dass die Entscheidung für den Weg, den man geht, immer der Patient entscheidet und nicht ich. Ich kann ihn, finde ich, nicht meine Meinung dazu aufzwingen.
Ja, ja. Sehr schön. Ja, umgekehrt ist es ja tatsächlich auch häufig so, dass wirklich große Widerstände, wie du sagst, bei Patienten eben sind, nicht nur sich wirklich zu zeigen oder sozusagen ne, so ein Stückchen das Gefühl zu haben, sondern eben, wie du sagst, konsequent auch den Weg vielleicht dann mitzugehen. Das kennen wir ja von uns selber auch, ja, weil natürlich auch nicht nur immer sofort strahlende Dinge zum Vorschein kommen, sondern vielleicht, ja, auch manchmal andere Sachen. Wie gehst du damit um oder hast du spezielle Tools, wie du Patienten da begleitest, eben zu sagen, okay, ja, manchmal zum, ja, Beispiel geht es dir körperlich auch nicht unbedingt sofort immer direkt besser oder es tauchen andere Dinge auf, die du nicht kanntest oder auch auf emotionaler, ja, Ebene. Gibt es da spezielle, ja, Herangehensweisen?
Also ich habe ja halt auch die Coaching-Ausbildung gemacht, um natürlich auch so ein paar Tools benutzen zu können. Mhm. Aber ich mag es halt auch nicht, eben wenn der Patient überrumpelt wird. Das heißt, wenn ein Patient, also ich stelle eigentlich dem Patienten immer eine Frage beziehungsweise zeige mehrere Wege auf, die wir gehen können. Mhm. Das heißt, wenn mir jetzt ein Patient kommt und sagt, er hat sehr starke, sag ich mal, Schmerzen, die immer überall auftreten, also ein bisschen diffus, hat sehr viel Stress, hat eine hohe Belastung und man weiß eigentlich als Antwort schon, er müsste einige Dinge umändern im Leben und dann wird es ihm auch gut gehen. Mhm. Der Patient weiß das zum Beispiel auch. Es gibt, also wenn man den, ja, fragt und sagt, was wäre die Lösung? Ja, nicht mehr auf diese Arbeitsstelle zu gehen. Dann finde ich, ist für mich halt immer wichtig, dem Patienten zu sagen, okay, meine ehrliche Meinung, gesundheitlich wäre es für Sie besser, wenn Sie zum Beispiel das Thema mit der Arbeit, wenn es jetzt die Arbeit wäre, angehen. Ja. Mhm. Was aber natürlich auch ein großer Schritt bedeutet. Und die Frage, ist man dafür schon bereit? Das ist ja auch, also man, es kann ja auch sein, dass man im Moment nicht in der Lage ist, sein Problem anzugehen, ja, weil man noch nicht dafür bereit ist und in ein, zwei Jahren ist man bereit dafür. Ja, ja. Das heißt, ich mag nicht dieses Überrumpeln, wenn ein Patient sagt, er hat das Problem, möchte das loswerden. Ich sage ihm, dieser Weg ist da. Nein, den gehe ich auf gar keinen Fall. Dann ist das für mich seine Entscheidung und dann gäbe es zum Beispiel eine andere Lösung. Mhm. Und dann arbeitet man eben über Symptombehandlung. Okay. Und dann ist das natürlich nicht immer mein Mittel der ersten Wahl, aber ich denke mir, wenn ich den Patienten erstmal aus seinem Schmerz raushole, auch wenn das nur Symptombehandlung ist, weil er mal Schmerzmittel nehmen muss, weil er mal einfach ein bisschen behandelt wird und einfach nur Faszien ausgestrichen bekommt, wie auch immer, ja, dann kriege ich ihn aber schon in eine bessere Grundsituation und helfe ihm ja, dass es er sich mal besser fühlt. Dann lernt er ja auch das Gefühl von mir geht's besser kennen. Ja. Das ist meiner Meinung nach auch ein besseres Ausgangssituation, um vielleicht auf Probleme dann einzugehen. Und das heißt, ich gehe den Weg erstmal, den der Patient gehen möchte. Und im Laufe dieser Beziehung kam es bisher immer so, dass wir dann, weil der Patient stabiler wurde, auch die Dinge angehen konnten.
Ja.
Weil das Vertrauen da war, weil der Patient einfach auch gestärkter war in seiner Persönlichkeit durch unsere Gespräche, die stattgefunden haben. Und mir ist halt immer wichtig, dass trotzdem die Entscheidung der Patient trägt. Also wenn der sagt, ich möchte aber immer Tabletten schlucken und jede paar Monate kommen und den Schmerz wegbehandelt bekommen, ja, dann ist das seine Entscheidung. Und sowas finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig, weil ich dann dem Patienten auch eine Art von Vertrauen schenke, zu sagen, du trägst die Entscheidung. Ich vertraue dir, dass du weißt, was für dich in dem Moment möglich ist.
Ja, das klingt ja alles wunderbar. Ja, find ich sehr, sehr osteopathisch. Genauso wie ich es aber teilweise leider in der osteopathischen Landschaft häufig nicht ganz so erlebe. Eine Art von Demut, auch eine Art, ja, von Hingabe an den Patienten, ohne dass wir das Gefühl haben, wir wissen alles. Ja? Das Nichtwissen, ja, ist unter Osteopathen sehr wenig verbreitet. Das leider.
Stimmt, ja, man hört sehr, sehr schade. Man hört oft von Therapeuten, die sagen, ja, wenn der Patient das nicht so macht, wie ich sage, braucht, ja, er mit. Also behandle ich ihn nicht mehr.
Genau. Und das hat nichts damit zu tun, nicht die Wahrheit zu sagen, wie du gerade gesagt hast. Es dürfte ja durchaus sein, dass du dem Patienten auch sagst, ganz klar die Wahl stellst, auch verbal. Manchmal spüren die Patienten selber, manchmal ist es ja auch okay, den Patienten, genau, aufzuklären und zu sagen, es würde wahrscheinlich sich auch anders verändern. Sie müssten nicht ständig zu mir kommen, aber ja, sie dürfen natürlich.
Ja, absolut.
Ja, sie dürfen, absolut, dürfen natürlich. Ja.
Eben. Ich bin da. Immer die Wege auf, ja, und ich finde auch ganz wichtig, mein Ego, sage ich mal, aus der Behandlung rauszuhalten, ja, weil es bringt nichts, einem was aufzuschwatzen. Mhm. Das ist auf die Dauer nicht gut. Und wenn er erst 2 Jahre später zu mir sagt, jetzt war ich 2 Jahre bei dir und, ja, jetzt möchte ich das mal anders angehen.
Jetzt sind wir natürlich gleich bei dem Thema. Gibt es da Beispiele, die du vielleicht unseren Zuhörern bringen kannst? Mir würden auch direkt ein, zwei Sachen einfallen. Gibt es von deiner Seite, wir dürfen ja logischerweise, wir sind ja an den Datenschutz und auch natürlich an die Patientenrechte gebunden, auch in unserem Bereich. Aber gibt es eine Geschichte, die du erzählen kannst dazu von Patienten, wo das so war, wie du es gerade beschreibst?
Wenn ich das darf, würde ich was aus meiner Familie erzählen, weil das war was...
Ja, sehr gerne.
...absolut Elementares für mich. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo Krankheit quasi ein großes Thema war bzw. ist. Und meine Mutter, die hat mit 15 ihr Bein verloren und ist quasi mit einem Bein dann, sag ich mal, ab dem 15. Lebensjahr groß geworden, hat Knochenkrebs, hat also Hüftex komplett bis oben alles weg, hat, gekämpft sozusagen, hat eine Familie gegründet, hat Kinder bekommen, hat ein völlig, normales Leben geführt. Man hat, glaube ich, mehr gemacht als andere Menschen, die zwei Beine haben. Also wirklich ganz starker, tougher Mensch.
Ja.
Und meine Mutter hat aber wahrscheinlich eine Sache da so ein bisschen einen Knacks gegeben. Und zwar konnte sie keine Nähe zulassen. Mhm. Das heißt, sie musste halt immer Stärke zeigen. Ne? Sie musste sich ja durchkämpfen. Und das heißt, dass ich eigentlich groß geworden bin mit einer Mutter, die ich auf dieser Persönlichkeitsebene wahnsinnig geschätzt habe. Wenn man ihr eine Frage gestellt hat, hat sie immer die beste Antwort gegeben. Es war mega, was sie für Ratschläge hat.
Okay.
Aber auf der körperlichen Ebene, also sie hat keinen Körperkontakt zugelassen. Sie hat einen nicht umarmt, sie hat einen nicht geküsst, sie hat keine Liebe zugelassen. Also sie hat mir zum Beispiel die Hand gegeben, wenn sie mich gesehen hat. Ne? Also sehr distanziert. Ja, haben wir Kinder natürlich extrem drunter gelitten, was einem natürlich erst später auch auffällt. In der Persönlichkeitsentwicklung wird einem dann erst bewusst, was das eigentlich auch für einen selber, wie schmerzhaft das eigentlich für einen ist. Und das war halt immer so. Und das war natürlich eine schwierige Sache. Ich bin aber nie in der Lage gewesen, das auch wirklich mal anzusprechen, weil da natürlich zu viele Emotionen bei waren, wenn man... Also ich hätte nie sagen können, Mama, ich bräuchte mal eine Umarmung von dir, weil ich hätte, glaube ich, sofort angefangen zu weinen. Also war ich selber auch nicht so stark, dass ich da etwas hätte kommunizieren können.
Ja.
Und ich habe mit der Osteopathie angefangen und habe angefangen, nach kurzer Zeit meine Mutter zu behandeln, weil sie mehrere Beschwerden hatte. Und habe dann angefangen, sie zu behandeln. Und eigentlich fing da der erste Körperkontakt zwischen uns beiden an.
Naja.
Und wie gesagt, meine Mutter hat es auch so nie zugelassen. Und dann fing langsam der erste Körperkontakt an. Und dann hatten wir eine Situation, wo sie auf meiner Liege saß, ich von hinten eine Lebertechnik gemacht habe.
Okay.
Und sie ja quasi so von hinten umarmt habe. Und das war für mich so ein wahnsinniges Gefühl, dass ich mich so mit meinem Kopf und allem an sie gekuschelt habe und sie einfach umarmt habe. Und das war so ein Wahnsinnsgefühl. Und meine Mutter, die hat das so sehr stark angenommen, wir mussten beide anfangen zu lachen. Sie hat zu mir gesagt, ich hoffe, das machst du nicht bei jedem Patienten. Und von da an war das Eis gebrochen und von da an hat sie Nähe zugelassen und von da an hat sie angefangen, mich zu umarmen, mich zu küssen, ohne dass wir auch viel darüber geredet haben.
Ja.
Und das war für mich so, wo ich dachte, okay, Osteopathie hat in gewisser Art und Weise, sage ich mal, auch mein Leben gerettet, weil das natürlich ein ganz wichtiger Schritt war, der, glaube ich, bei uns nie anders hätte klappen können. Und das war was, wo ich so auch das erste Mal richtig Demut vor diesem Werkzeug hatte.
Toll.
Fand ich sehr bewegend.
Bonding durch eine Lebertechnik, ne? Also
ja.
Bindung.
Das war,
ja, toll. Ja.
Ja.
Jetzt sind wir
kurze. Ja. Magst du noch eine ganz kurze Geschichte von dem Patienten?
Gerne.
Die war auch elementar. Ich habe einen Patienten, der ist 70, der ist ehemaliger Chefarzt aus dem Krankenhaus, also Schulmediziner. Ich behandle seine ganze Family und er war immer sehr skeptisch mir gegenüber, Heilpraktiker, Osteopath. Und irgendwann hatte er so Beschwerden, keiner konnte helfen, dass ich ihn dann doch mal behandeln sollte. Daraus ist eine ganz tolle Behandlung geworden, ein ganz tolles Gespräch. Er war total beeindruckt. Es war ganz, ganz toll. Und der hat mich vor ein paar Tagen angerufen und hat zu mir gesagt, Jasmin, ich habe keine körperlichen Leiden. Ich habe eigentlich, ich brauche dich eigentlich gerade nicht als Körpertherapeut, aber ich brauche dringend einen Ratschlag auf mein Leben bezogen und Familie. Und du hast immer so gute Ratschläge. Darf ich dir eine Frage stellen? Und das hat mich unglaublich berührt, weil das ist halt schon irgendwie, das ist schon mehr, finde ich, als was man sich mit einer Patientenbeziehung wünschen kann.
Ja.
Also das fand ich unglaublich. Das fand ich richtig schön.
Cool. Jetzt hast du uns natürlich direkt eigentlich schon durch diese Geschichten eigentlich auch dazu geführt, zu meinem zweiten Ding, das ich heute mit dir gerne besprechen würde. Auf der einen Seite hast du uns ganz, ganz toll geschildert, was es mit Patienten macht, was mit ihrer Persönlichkeit passiert, wie sie sich plötzlich eben öffnen, entfalten können, auf körperlicher, aber auch auf sonstiger Ebene, seelischer, energetischer. Aber ehrlich gesagt, wenn man dir so zuhört, dann... dann weiß ich eigentlich, spüre ich intuitiv, das kann natürlich nur passieren, wenn du deinen Weg, deinen Teil als Therapeut gegangen bist. Was uns bringt einfach zu diesem zweiten Thema, was gilt es sozusagen für Osteopathen der neuen Zeit, der kommenden Zeit zu tun, um eben mehr als nur Mechaniker zu sein? Ich weiß aus deinen Erzählungen, du bist so ein bisschen da reingeworfen worden. Geht mir genauso. Man macht das teilweise nicht freiwillig, sondern das Leben bringt einen dazu.
Ja.
Aber wenn man bewusst Schritte machen könnte in dieser Persönlichkeitsentwicklung als angehender oder als jetzt bestehender Osteopath, was würdest du denen empfehlen, wenn jetzt ein junger, heranwachsender Osteopath in der Ausbildung noch oder ein anderer Kollege sagen würde, ja, es klingt sinnig, was die da erzählt.
Ja.
Was würdest du denen raten, was würdest du denen empfehlen?
Also natürlich bin ich dann ein wahnsinniger Freund einfach von dieser Persönlichkeitsentwicklung, weil ich einfach finde, dass wir so eine Verantwortung tragen mit unserem Beruf, dass wir auch vor allen Dingen an uns arbeiten müssen. Ich glaube, das kann sowieso jeder Mensch an sich arbeiten, das ist immer Gold wert. Und das ist mir auch erst mit der Zeit bewusst geworden. Ich war vorher, als ich gestartet habe mit dem Studium, sehr ungeduldig. Ich hatte nicht so die Ruhe, ich wollte alles sofort können, ich wollte alles sofort wissen. Ich hatte nicht so die Geduld und ich finde, wenn man sich für Osteopathie entscheidet, dann ist eines der wichtigsten Sachen Ruhe. Ruhe, Geduld, Demut, um, sag ich mal, dahin zu kommen, wo man hinkommen möchte.
Ja.
Es geht nicht ohne Ruhe und Geduld. Also ist das schon mal ein wahnsinniges Learning, was man zum Beispiel über Meditation sehr gut schulen kann für sich selber.
Ja.
Also das fand ich unglaublich wichtig für mich, Meditation zu betreiben.
Und welche Arten der Meditation, wenn ich da gleich mal reingrätschen darf, weil eben, es ist ja, also meine Erfahrung ist, ich habe so viele Vorschläge, Ideen bekommen, häufig habe ich das Gefühl, das ist gar nicht meins. Also ich habe vieles ausprobiert.
Ja, okay.
Aber manchmal sind es auch ganz einfache Sachen, so, die meditativ für mich wirken. Nicht unbedingt die großen, wie auch immer, Meditationsretreats, 9 Tage, nur sitzen und meditieren, Vipassana und so weiter.
Das bringt doch, also da muss ich ganz ehrlich sagen, Entschuldigung.
Ja, gerne.
Das ist natürlich auch wieder so eine Trendgeschichte.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das für einen wirklich so viel Nährwert auf lange Sicht hat. Natürlich in dem Moment, wo man es macht, ist das für einen viel wert. Aber nicht auf lange Sicht, weil das ist so wie, man geht ins Fitnessstudio, einmal im Jahr meldet man sich an, ist man noch so voller Elan, fängt voll an zu trainieren, hat einen wahnsinnigen Muskelkater, also es hat ja was gebracht.
Ja.
Und den Rest des Jahres geht man nicht mehr hin. Das heißt, man baut nicht von ein einzigen Mal hingehen Muskeln auf. Das ist also schon auch ein Training.
Ja.
Das bedeutet, es ist 1000-mal kostbarer, jeden Tag, sage ich mal, von mir aus 5 Minuten zu meditieren, als einmal im Jahr 10 Tage Vipassana. Das ist so, wie ich das auch ganz gerne sage. Ich finde, es gibt schon mal Patienten, die zum Beispiel sagen, oh, ich kann es gar nicht mehr abwarten, bis ich endlich wieder Urlaub habe. Der Urlaub ist immer mein Rettungsanker. Ja. Okay, wie oft gehen Sie denn im Jahr in Urlaub? Ja, ein einziges Mal. Dann denke ich mir, wie traurig ist das, ja, wenn man einmal im Jahr einen Rettungsanker hat und nicht eigentlich jeden Tag wie im Urlaub lebt, was ich ja viel kostbarer finde.
Ja.
Und so finde ich eigentlich, dass Meditation, und das sage ich fast jedem Patienten von mir, mindestens 5 Minuten am Tag betrieben werden sollte, weil dann hat man Effekte.
Ja, okay.
Cool. Also das finde ich schon sehr, sehr wichtig, ja.
Jetzt habe ich dich unterbrochen. Also du hast angefangen auf dem Weg vom Therapeuten, von einem Therapeuten, vom Osteopathen, eben, du sagtest Meditation, um die Geduld, die Ruhe und vor allen Dingen ist mich, ne, die Stille wahrzunehmen, ne, die Stille, die man bei sich spürt, das ist die Stille, das merke ich bei Kindern ganz stark.
Ja.
Je mehr ich tatsächlich an Tagen, in denen ich die Stille in mir gut wahrnehmen kann, muss ich gar nicht viel bei Kindern tun. Da spüren die, da ist jemand, der ist bei sich zu Hause.
Ganz genau, ja, bei Kindern ist das eigentlich das Schönste, genau, weil die spiegeln einem sofort, die merken sofort, wie geht es einem, wie ist man drauf.
Genau.
Also Kinderarbeit finde ich auch das Schönste überhaupt.
Absolut. Und was wären noch andere Schritte, eben außer dem Meditation?
Eben diesen Raum zuzulassen, damit quasi auch Neues rein kann. Und fällt mir sehr oft bei Kollegen zum Beispiel auf. Es gibt zwei Dinge, die ich bei Kollegen immer sehr traurig finde. Das bei sehr vielen Osteopathen.
Mhm.
Das ist einmal die Geschichte, dass sehr, sehr viele Osteopathen völlige Einzelgänger sind.
Mhm.
Das finde ich sehr, sehr schade. Und verstehen tue ich es auch gar nicht, weil wir sind Herdentiere. Wir brauchen die Gemeinschaft.
Mhm.
Und dann finde ich oft, dass, das merke ich auch, wenn ich jetzt selber in Seminaren bin, ich gehe ja andauernd auch auf Seminare, wenn ich jetzt einen Kollegen habe, der mich anfängt, bei mir zum Beispiel eine Übung anfängt zu machen, dann habe ich das sehr oft, dass ich auf einmal zu demjenigen sage, du magst mich nicht vielleicht auf die Übung konzentrieren, anstatt gerade darüber nachzudenken, was du gleich einkaufst. Das heißt, viele fokussieren sich nicht. Die sind nicht in dem Moment beim Patienten und bei der Arbeit, sondern ich mag das, ich sage mir das selber immer andauernd, wenn du isst, isst du. Wenn du arbeitest, arbeitest du.
Ja.
Wenn du mit jemandem redest, redest du mit demjenigen. Das heißt, immer wieder fokussieren, was mache ich gerade, und mit dem vollen Bewusstsein genau dahin zu gehen. Weil ich kann nicht einen Patienten behandeln, mich ins Gewebe reinfühlen und dabei aus dem Fenster gucken und überlegen, wenn heute Abend meine Freunde kommen, was kann ich denen alles kochen, damit wir einen schönen Abend haben. Und das finde ich ist was ganz Elementares, dass man wieder
absolut
sich bewusst macht, dass man da, wo man jetzt gerade ist, auch ist und nicht in Gedanken woanders. Also Fokussierung finde ich sehr elementar. Ja.
Cool. Ja, also Meditation, Achtsamkeit, Stille wahrnehmen, Fokus.
Und Demut. Demut finde ich was ganz Tolles.
Ja.
Demut vor dem, was man da eigentlich
hast
macht.
Hast du nicht auch das... Also,
ja.
Bis vor einigen Jahren wäre das für mich ein Unwort gewesen. Ging mir das auch so? Also das war für mich ein Unwort, das ging überhaupt nicht. Das hatte sowas Unterwürfiges, sowas, sowas Hündisches. Oder?
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Wobei ich immer schon gerne mit solchen Sachen, also auch schon als ganz, ganz junger Mensch, komischerweise mit so Dingen, also ich war schon früh, sehr spirituell.
Ja.
Auf meine eigene Art und Weise, weil ich hatte nicht, ich war nicht in der Lage, damit wirklich in Kontakt zu treten, dass ich Bücher hatte, dass ich mit jemandem drüber reden konnte, sondern ich habe das sehr viel für mich alleine gemacht.
Ja.
Meine Familie hat mich immer Träumer genannt.
Ja.
Das heißt, Demut fand ich immer was sehr, ich fand das was sehr Spirituelles, was sehr Würdiges, muss ich sagen.
Okay.
Ja. Demut, Dankbarkeit.
Ja,
Vertrauen.
Ja, Dankbarkeit fiel mir immer schon einigermaßen leicht, aber Demut eben vor was oder wem, das war eben so die Hybris, auch so ein Stückchen mein Ego-Geschichte, beziehungsweise auch eben, wie du sagst, die Ungeduld. Also das war für mich immer schwierig, bis ich kapiert habe, okay, es braucht wahrscheinlich in irgendeiner Form erst die Erkenntnis, wofür bist du eigentlich hier, was ist so ein bisschen auch deine Berufung, deine Aufgabe, wo kannst du einfach dich rein ergeben und dann was ist der höhere Plan? Und dann konnte ich auch ehrlich gesagt ohne Probleme dieses Demut annehmen. Ja.
Ja.
Und
ja, ich hatte schon auch so eine Familie, sag ich mal, wo viel, also wir haben viel in die Sterne geguckt und einfach mein Vater und ich über Sterne philosophiert, über das Weltall. Und wenn dir dann so bewusst wird, wie groß das alles ist, dann kommst du dir viel kleiner auf einmal vor. Mein Vater hat unheimlich viel in der Kindheit mit uns am Lagerfeuer gesessen, er hat Geschichten erzählt. Das heißt, dadurch, glaube ich, war ich schon sehr auf solchen Ebenen irgendwie zu Hause, ne? Dass man einfach auch denkt, okay, das Leben ist mehr als, dass ich existiere.
Ja. Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so, der Naturbezug ist bei mir und meiner Familie extrem groß, gerade bei meinem Vater, also das hat mich auch geprägt und das ist eben zum Beispiel auch eine meiner, wo ich gemerkt habe, abseits von den anderen Techniken, die es gibt, ist es für mich einfach eine Art der Meditation, der Hingabe und auch der Demut, wirklich in Natur zu sein, so ohne Absicht direkt meditieren zu wollen oder was auch immer. Ich lese gerade im Moment auch eins der Bücher von dem Wolf-Dieter Stoll, den du wahrscheinlich ja auch kennst, ne? So den Allgäu-Schaman und was der da so schreibt, gerade in seinem neuesten Buch, das ist einfach toll. Da erkenne ich mich dann wieder und denke ich, ja genau, also wenn man wirklich mal hier bleibt bei dem, was wir hier so hatten und haben, ne? Wir sind halt nun mal hier geboren in diesem Kulturkreis, dann ist es logisch, dass du gerade als Osteopath Bezug kriegst zu deiner Stille, zu Gesundheit und all dem, wenn du in der Natur bist. So.
Absolut, ja. Also das ist auch für mich persönlich, aber das ist natürlich so eine persönliche Geschichte, ist das kostbarste Tool, eine Stunde am Tag in den Wald für mich alleine und dann mache ich eine Stunde Reflexionsarbeit für mich alleine. Das ist das kostbarste Geschenk, was ich mir selber machen kann. Ja. Ich genieße das.
Und dieses Geschenk gibst du ja auch weiter. Ich habe gesehen, du machst ja auch Seminare, das heißt, du gibst an Patienten sozusagen außerhalb der Behandlungen auch etwas weiter, wo du sie wieder rückverbindest, nenne ich das mal, mit ihrer eigentlichen Natur. So,
ne? Ja, und das muss ich auch sagen, super interessante Geschichte, weil das sind alles Dinge, die Patienten gefragt haben, ob ich das nicht mit denen machen möchte. Ja. Das war gar nicht meine Idee, das war eine Patientenidee, sowas zu machen und anzubieten. Ja. Also auch mega kostbar, was Patienten mir, sag ich mal, schenken. Weil da wäre ich gar nicht alleine auf die Idee gekommen.
Cool. Ja, die Jasmin findet ihr unterschiedlich über Deutschland verteilt, würde ich mal sagen. Ich werde natürlich in die Shownotes hier ihre Homepage verbinden, nämlich Neo Osteo, finde ich auch einen genialen Titel. Also das heißt wirklich eine neue Art der Osteopathie. Da bin ich absolut bei dir. Deshalb habe ich mich so lange auf unser Gespräch gefreut. Ihr findet sie, glaube ich, am Institut. Ne? Du bildest weiter Osteopathen aus in Bochum, richtig?
Genau, in Bochum an der IFPO.
Genau. Und ja, aber ihr könnt sie natürlich auch online treffen, sozusagen für Beratungen. Online machst du eben auch Coachings, stimmt das?
Ganz genau.
Okay. Ja. Du hast uns einen kleinen Bonus für unsere Zuhörer mitgebracht. Alle, die hier über den Dynamics Dynas Podcast Kontakt mit dir aufnehmen, über deine E-Mail, die kriegen von dir einen kleinen Bonus.
Genau, 15% auf das Online-Coaching mit mir.
Cool.
Und für deine Community.
Ja, cool. Das ging jetzt rasend schnell, ganz ehrlich gesagt. Unsere Zeit hat sich ja schon dem Ende entgegengeneigt, zumindest für heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das gerne wiederholen können, weil ich glaube, da steckt noch einiges mehr drin.
Gerne.
Ganz, ganz viele Informationen und Learnings, glaube ich, für unsere Zuhörer. Und vielen Dank erstmal für unser Gespräch für heute.
Ich danke. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte und danke, dass du so einen Unterschied machst unter uns Osteopathen und auch vor allen Dingen, dass du deine Zeit in diesen Podcast investierst, weil das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, das ist Zeit und das ist was echt Kostbares, was du da machst.
Super, vielen Dank. Aber ich, ehrlich gesagt, ich kriege so viel, wie du gerade gesagt hast, von Patienten zurückzubekommen, so bekomme ich hier in jedem Podcast und gerade in solchen Gesprächen so viel selber zurück. Das ist echt wert. Vielen Dank.
Super, sehr gerne. Dankeschön. Ja,
ciao.
Tschüss.
Alle Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge findest du wie immer in den Shownotes oder über meine Seite www.stefanhoek.com. Ich freue mich sehr, wenn du diese Folge teilst mit allen Osteopathen, Kollegen, Patienten, die von diesem wirklich tollen, tiefgründigen Interview profitieren können. In diesem Sinne, be still and know your worth.